Das Echo von Marcus Aurelius erinnert sich. Weihrauch vom Senatsopfer setzt sich ihm im Hals fest wie Pflicht und vier uralte Tugenden werden sein einziger Kompass.
Der Weihrauch ist noch nicht verflogen. Er hängt unter der Decke des Senats in blassen Bändern, süß und schwer vom Morgenopfer, Weihrauch und Myrrhe, verbrannt für Jupiter, bevor die Sitzung begann. Der Duft legt sich in meinen Rachen wie sichtbar gewordene Pflicht, füllt meine Brust, wird untrennbar von der Atmosphäre dieser Kammer. In 15 Jahren, in 30, werde ich diesen Duft noch immer mit Pflicht verbinden. Das besondere Gewicht von Entscheidungen, die im Namen Roms getroffen werden. Meine Finger finden den Ring meines Großvaters und drehen ihn. Eine Gewohnheit jetzt, das Silber glatt gewetzt, wo zwei Generationen von Händen es berührten, bevor sie sprachen, bevor sie abstimmten, bevor sie die Arbeit taten, die ein Reich zusammenhält. Das Metall hat sich von meiner Haut erwärmt. Ich denke an seine Hände und die Hände seines Vaters und frage mich, ob sie fühlten, was ich fühle, dass der Ring mehr wiegt als Silber. Der angeklagte Statthalter steht in der Mitte der Kammer. Sein Name ist Gaius Iulius Pollio, Statthalter von Bithynien, angeklagt de repetundis nach den Erpressungsgesetzen, weil er Geschenke annahm, die über das vom Gesetz Erlaubte hinausgingen. Er trägt die purpurgesäumte Toga seines Ranges und sein Gesicht zeigt die sorgfältige Leere eines Mannes, der geübt hat, keine Furcht zu zeigen. Aber ich beobachte Gesichter seit Jahren. Seit Diognetus mich zuerst lehrte, im Garten meines Großvaters zu beobachten, seit Frontos Kritik mich lehrte, das Gehörte zu prüfen. Von Rusticus lernte ich, jeden Eindruck zu prüfen, bevor ich ihm zustimme. In der Spannung seines Kiefers, dem leichten Zittern in seinem Mundwinkel, sehe ich, was die Leere zu verbergen sucht. Er hat Reichtum. Er hatte Macht über eine ganze Provinz. Nach jedem äußeren Maßstab sollte er selbstsicher dastehen. Er sieht aus wie ein Mann, der von innen verzehrt wird. Der erste Ankläger erhebt sich, ein Senator, den ich flüchtig kenne, Publius Valerius, dessen Familie Güter in Bithynien besitzt. Seine Rede ist schön. Jeder Satz ausgewogen gegen den nächsten, jede Berufung auf Präzedenz genau gesetzt. Seine Rhetorik so geschliffen wie jede, die ich gehört habe, seit Fronto mir zuerst zeigte, was Beherrschung der Sprache erreichen kann. Er beschwört das Leid der Provinzbewohner, zermalmt unter der Gier eines korrupten Statthalters. Er malt ein Bild, das nach Wiedergutmachung verlangt. Ich ertappe mich beim Nicken, seine Worte scheinen weise. Und doch. Etwas nagt an mir, ein Misston unter der Oberfläche. Seine Worte handeln von Gerechtigkeit, aber ich bemerke, was sie nicht enthalten. Er hat die bithynischen Kaufleute nicht erwähnt, nicht ein einziges Mal. Die Männer, die ihre Läden verloren, deren Familien entbehren mussten, sie existieren nicht in seiner schönen Architektur aus Worten. Als ich den Schlussfolgerungen unter der Rhetorik nachspüre, beginne ich zu sehen, wenn der Statthalter verurteilt und seiner Gewinne beraubt wird, wer profitiert dann? Die Provinzbewohner, dessen Sache er zu vertreten behauptet, oder die Güter, die mit den Interessen des Statthalters konkurrieren? Prüfe den Eindruck, bevor du ihm zustimmst. Die Lektion, die Epiktet lehrte, die ich zum ersten Mal an jenem Abend in meiner Kammer verstand, als Frontos Kritik zur Unterweisung wurde. Nicht jedes schöne Argument ist ein weises. Die Rede endet unter Gemurmel der Zustimmung. Mehrere Senatoren rücken auf ihren Sitzen, bereits überzeugt. Ich selbst wäre vielleicht überzeugt gewesen, vor einem Jahr. Die Worte waren so gut. Ich blicke zu Antoninus, der neben mir auf dem erhöhten Podest sitzt. Sein Gesicht zeigt nichts. Neben ihm beobachtet Gavius Maximus, der Prätorianerpräfekt, mit der sorgfältigen Aufmerksamkeit eines Mannes, dem wenig entgeht. Die Kammer riecht jetzt nach Öllampen und altem Stein, nach Körpern in einem geschlossenen Raum, der Weihrauch verdünnt sich zur Erinnerung. Weitere Senatoren erheben sich, um zu sprechen. Der Morgen dehnt sich. Anklagen und Verteidigungen schichten sich übereinander wie Farbe auf nassem Putz, verbergen ebenso viel, wie sie enthüllen. Ich lerne, was Diognetus die erste Lektion des Urteilens genannt haben könnte. Dass Tugend und Eigennutz in derselben Brust zusammenleben können und dass das Richten über Menschen mehr erfordert, als sie in Gut und Böse einzuteilen. Dann erhebt sich ein anderer Mann. Ich kenne ihn nur vom Ruf, Lucius Caecilius von Hadrian ins Exil geschickt, weil er gegen die griechische Politik des Kaisers sprach. Er kehrte zurück, als Antoninus es erlaubte, aber er kehrte vermindert zurück, seine Güter geschmälert, sein Einfluss zerstreut. Er hat wenig mehr zu verlieren. So dachte ich zumindest. Seine Hände zittern, als er die Falten seiner Toga fasst. Ich kann es deutlich sehen von dort, wo ich sitze. »Ich werde mich kurz fassen«, sagt er. Seine Stimme zittert bei den ersten Worten und etwas zieht sich in meiner Brust zusammen. Ich weiß, was Worte kosten können. Die Kammer wird still. Jeder erinnert sich an sein Exil. Die Frage vor uns ist nicht, ob der Statthalter nahm, was er nicht hätte nehmen sollen. Das tat er. Die Beweise sind eindeutig. Seine Stimme wird etwas fester, seine Hände jedoch nicht. Die Frage ist, was wir mit diesem Wissen tun werden und ob unser Handeln Rom dient oder uns selbst. Er gestikuliert nicht. Er hebt nicht seine Stimme. Ich habe meinem Kollegen Publius Valerius zugehört, wie er vom Leid der Provinz sprach. Ich zweifle nicht am Leid. Aber ich stelle fest, dass er nicht die Straßen erwähnte, die der Statthalter baute, oder die Getreideverteilung, die vor 3 Jahren eine Hungersnot in Nikomedia verhinderte. Diese entschuldigen keinen Diebstahl. Aber sie verkomplizieren das Bild, das er uns zeigen möchte. Publius Valerius' Gesicht verhärtet sich. »Ich spreche nicht, um einen korrupten Mann zu schützen«, fährt Lucius Caecilius fort. »Ich spreche, weil ich gesehen habe, wie leicht es ist, persönliches Interesse in die Sprache der Gerechtigkeit zu kleiden. Ich habe es selbst getan«, seine Stimme stockt. »Und ich habe dafür bezahlt.« Er hält inne, und in dieser Pause sehe ich, wie er etwas beherrscht. Nicht seine Worte, sondern seine Furcht. Seine Hände zittern noch. Seine Stimme bebt noch, aber er hört nicht auf. Worum ich bitte, ist, dass wir uns erinnern, wem wir zu dienen behaupten, nicht unseren Gütern, nicht unseren Rivalitäten, Rom, und den wirklichen Menschen, die mit dem Leben werden, was wir entscheiden. Er setzt sich. Seine Hände, stelle ich fest, werden endlich ruhig. Und auf seinem Gesicht, einem Gesicht, das fast alles verloren hat, sehe ich etwas, das mich verwirrt. Nicht Triumph, nicht Erleichterung, Frieden. Ich blicke auf den Statthalter, Gaius Iulius Pollio, mit seinem Reichtum und seiner Macht und seiner purpurgesäumten Toga. Er sieht aus wie der wandelnde Tod. Der Prozess setzt sich über den Nachmittag fort. Als Antoninus sich schließlich erhebt, um zu sprechen, fällt die Kammer in eine andere Art von Stille, nicht Erwartung, sondern das Erkennen, dass das, was nun kommt, tatsächlich von Bedeutung sein wird. »Der Statthalter ist schuldig«, sagt Antoninus schlicht. »Die Beweise sind eindeutig. Ein Raunen unter denen, die eine Verteidigung erwartet hatten. Aber das Urteil erfordert die Erwägung von mehr als nur Schuld.« Er hält inne. »In dieser Pause sehe ich etwas, das ich erst zu verstehen beginne über meinen Adoptivvater.« Er sucht nicht nach Worten. Er lässt die Worte ihr rechtes Gewicht finden. Der Statthalter erbte ein korruptes System. Er machte es schlimmer, aber er erschuf es nicht. Die Ankläger sprechen vom Leid der Provinz. Manche aufrichtig, manche aus anderen Gründen. Die Provinz braucht Beständigkeit mehr als Vergeltung. Seine Stimme bleibt gleichmäßig. Weder kalt noch warm. Einfach abgemessen. Daher, der Statthalter wird zurückzahlen, was er nahm, mit Zinsen an die Provinzbewohner, denen er Unrecht tat. Er wird kein Amt mehr bekleiden, aber er wird nicht verbannt. Publius Valerius steht abrupt auf. Cäsar, gewiss ist diese Milde, ist mein Urteil. Antoninus begegnet seinem Blick. Es ist kein Zorn in seinem Gesicht, keine Abwehr. Nur die Ruhe eines Mannes, der bereits abgewogen hat, was ihm entgegengebracht wird und es für unzureichend befunden hat, ihn zu bewegen. Ihr mögt anderer Meinung sein. Das Urteil steht. Die Sitzung endet. Während die Senatoren hinausgehen, beobachte ich Antoninus. Er hätte scharf auf die Herausforderung antworten können. Er hätte sich mit ausführlicher Begründung verteidigen können. Stattdessen diese stille Festigkeit. Weder Triumph noch Bedrängnis, nur das rechte Maß. Geh mit mir. Antoninus' Stimme ist leise, als wir durch einen privaten Ausgang gehen. Der Korridor ist kühler, schattig. Die Geräusche des Senats verblassen hinter uns. Ich passe mich seinem ungeeilten Schritt an, dem Schritt, den Diognetus ging, als ich 12 war, dem Schritt, der mich mehr lehrte, als Eile es je konnte. »Was hast du heute gesehen?«, fragt er. Ich überlege sorgfältig. »Ich sah Männer, die weise erscheinen wollten, und einen vielleicht, der es war. Wie hast du sie unterschieden?« Der Weise schien sich nicht darum zu kümmern, ob jemand ihn für weise hielt. Publius Valerius sprach schön, aber seine Worte dienten ihm selbst. Lucius Caecilius sprach schlicht, und seine Worte dienten der Wahrheit. Antoninus nickt. Und Mut? Hast du den gesehen? Lucius Caecilius hatte Angst. Seine Hände zitterten die ganze Zeit. Aber er sprach trotzdem. Ich halte inne. Das scheint anders zu sein als bei Männern, die kühn sprechen, weil sie nichts zu fürchten haben. Wahrer Mut ist nicht die Abwesenheit von Furcht. Er ist Handeln trotz Furcht, wenn das Handeln richtig ist. Wir gehen schweigend. Der Korridor öffnet sich zu einem kleinen Hof, wo kahle Bäume in geordneten Reihen stehen. Ich denke plötzlich an jenen Februartag vor 9 Jahren, als ich einem anderen Gärtner zusah, wie er Winterbäume beschnitt, während mein Leben sich für immer veränderte. Verstehend, dass Annahme nicht Aufgabe ist, dass Wachstum erfordert, was wie Verlust erscheint. Antoninus bleibt stehen, wendet sich mir zu. Vor jedem Urteil, das ich fälle, sagt er, stelle ich mir 4 Fragen. Nicht immer laut, aber immer. Er zählt an seinen Fingern. Erstens, ist dies weise? Dient es wahrem Gedeihen oder nur scheinbarem Guten? Zweitens, ist dies gerecht? Erhält jede Partei, was sie wahrhaft verdient, nicht was das Gesetz mechanisch verlangt, sondern was ihre Umstände tatsächlich rechtfertigen? Drittens, ist dies mutig? Stehe ich fest trotz Druck, von Freunden, von Feinden, von meinen eigenen Vorlieben? Viertens, ist dies maßvoll? Antworte ich mit dem rechten Maß, weder zu hart noch zu weich? Ich blicke auf meine Hand. Der Ring fängt das Licht des späten Nachmittags. Als ich heute den Statthalter beobachtete, sage ich langsam, hatte er alles Äußere, Reichtum, Macht, Rang. Aber er sah elend aus, als ob etwas ihn bei lebendigem Leibe auffressen würde. Ja. Lucius Caecilius hatte fast alles verloren, seine Güter, seinen Einfluss, Jahre seines Lebens an das Exil. Aber als er sich setzte, trotz seiner zitternden Hände. Ich sehe es wieder, diesen unerwarteten Frieden auf dem Gesicht eines zerstörten Mannes. Er war im Frieden, weil er getan hatte, was richtig war. Das war das Gute. Nicht, was es ihm einbrachte, nicht seine Folgen, das Tun selbst. Antoninus wartet. Die Tugenden sind das Gute selbst, sage ich. Alles andere, Reichtum, Ansehen, Macht, das ist nur das, was um sie herum geschieht. Es kann genommen werden, die Tugenden nicht. Und wenn du dich zu Zorn hingezogen fühlst, oder zu Stolz, oder zur Furcht vor dem, was du verlieren könntest, stelle die Fragen. Ich berühre den Ring. Dafür ist er jetzt da. Nicht um mich an das Erbe der Familie zu erinnern, um mich daran zu erinnern, was ich fragen muss, bevor ich handle. Der Abend findet mich in meinem Studierzimmer, die Öllampe brennt schwach. Der Ring sitzt an meinem Finger, warm von Stunden des Tragens, und ich drehe ihn langsam, während ich schreibe. Ich habe heute Tugend und ihre Fälschungen gesehen, Weisheit, die dient, und Klugheit, die täuscht, Mut, der Furcht erträgt, und Kühnheit, die keine kennt, Gerechtigkeit, die alle Umstände abwägt, und Rechtschaffenheit, die Eigennutz verbirgt. Und Mäßigung, meines Vaters stetiges Gleichgewicht, wenn er herausgefordert wird, weder abwehrend noch abweisend. Der Statthalter hatte alles Äußere. Es war nicht genug. Lucius Caecilius hatte nur seine Redlichkeit. Es war genug. Ich schreibe, was ich gelernt habe, Worte, die mir eines Tages helfen mögen, mich zu erinnern. Wenn ich jemals etwas im menschlichen Leben entdecke, das besser ist als Gerechtigkeit, Wahrheit, Mäßigung und Mut, besser als die stille Zufriedenheit eines Geistes, der in Übereinstimmung mit rechter Vernunft handelt, werde ich mich ihm ganz hingeben, aber ich habe noch nichts Besseres gefunden, und ich vermute, ich werde es nie. Der Rest, kalt oder warm, müde oder ausgeruht, geehrt oder verachtet, ist Umstand, nicht Substanz. Es ist das, was geschieht, während wir die einzigen Fragen beantworten, die von Bedeutung sind. Was ist weise? Was ist gerecht? Was ist mutig? Was ist maßvoll? Der Ring schimmert im Lampenlicht, und ich erkenne, dass der Weihrauch endlich verblasst ist, nicht aus der Luft, sondern in die Erinnerung. Der Duft der Pflicht, das Gewicht dessen, was entschieden werden muss. Morgen der Senat, am Tag danach und am Tag danach. Die Fragen werden mich leiten.
Das Echo verklingt. Die Agora Cosmica öffnet bald. Eine lebendige Bibliothek, mit der du sprechen kannst. Non-Profit und Open Source. Die Fakten und Lehren hinter jedem Echo. Und die Warteliste. Auf agoracosmica.org. Vertont mit synthetischer Stimme.